Ich denke, jeder, der eine Weile lang in der Bibel, vielen Dank, gelesen hat, wird wohl gemerkt haben, dass es Aussagen in der Bibel gibt, die einfach nicht wahr sind. Es gibt Widersprüche im Worte Gottes, das muss man einfach ganz ehrlich anerkennen. Wenn wir zum Beispiel einsteigen im ersten Buch der Bibel, danke, und die Schlange sprach, und gewöhnlich sprechen Schlangen nicht, wenn eine Schlange mit einer Frau reden sollte, dann musst du dich ganz besonders um sie kümmern. Sie hat Probleme. Aber diese Schlange sprach deshalb, weil es eine besessene Schlange war. Es war der Teufel selber, ein gefallener Engel, der an diese Schlange darin war. Das machen andere Stellen darauf aufmerksam. Das ist aber nicht mein Thema. Hat Gott wirklich gesagt? Gottes Wort wird hier in Frage gestellt. Nicht die Person Gottes. Das kommt dann später. Es wäre so plump, wenn Satan jetzt an dieser Stelle, herzlichen Dank, gesagt hätte, Gott gibt es nicht. Er drückt es auch nicht plump aus. Er sagt nicht, Gott ist Lügner. Er sagt einfach, hat Gott wirklich gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen, das sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Das sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Habt ihr den Widerspruch gemerkt? Der Teufel hat Gott widersprochen. Die Bibel enthält Widersprüche. Ich habe nicht gesagt, die Bibel widerspricht sich selbst. Ich habe nur gesagt, die Bibel enthält Widersprüche. Und die Bibel enthält Unwahrheiten. Das ist unwahr. Die Bibel enthält Irrtümer. Die Bibel berichtet, wie Eva davon gegessen hat. Und darin hat sie sich gewaltig geirrt. Ich habe aber nicht gesagt, die Bibel irrt sich. Das ist ein Unterschied. Ich selber bin fest davon überzeugt, dass die Bibel in allen ihren Aussagen absolut zuverlässig ist. In dem Sinn, dass die Dinge wirklich so abgelaufen sind, wie sie berichtet werden. Und dass Gottes Wort, selbst wenn sie von den Irrtümern der Menschen, die Lügen des Teufels, die Fehler und die Sündhaftigkeit, selbst von manchen Helden in der Bibel, siehe etwa ein David, dass die Bibel wahrhaftig über diese Irrtümer, Lügen, widersprüchlichen Aussagen berichtet. Und indem sie das tut, weil Gott ein Gott der Wahrheit ist, sagt sie die Wahrheit über die Situationen, wie sie abgelaufen sind. Und ich möchte... Danke. Ja, sehr aufmerksam. Es ist rührend, dass keine Gitarren, die herumliegen. Das ist womöglich ein bisschen gefährdet, der Geige, ja. Herzlichen Dank. Es ist natürlich so, dass heute auch in evangelikalen christlichen Kreisen, also in Kreisen, wo man Jesus Christus und das Evangelium durch Jesus Christus im Mittelpunkt haben will, dass nicht jeder Christ heute diese Meinung vertritt. Es hat sich breit gemacht, so eine Einstellung, ja, in Bezug auf die Person Jesus Christus, sein Tod, seine Auferstehung, seine Jungfraugeburt, die Wunden, die er tat, da rütteln wir nicht daran. Aber was das Alte Testament anbelangt, ist es absolut notwendig zu glauben, dass ein Prophet von einem großen Fisch verschlungen wurde und wieder ausgespuckt wurde. Und ist es wirklich so, wie es offensichtlich von den Aussagen der Heiligen Schrift da steht, dass Gott in 6 Tagen alles geschaffen hat? Müssen wir es wirklich so nehmen? Kann man nicht die moderne Wissenschaft doch berücksichtigen und sagen, dass wir diese Aussagen eher bildlich zu betrachten hätten, obwohl vom Worte Gottes her werden sie wortwörtlich gemeint und so weiter und so fort. Und man bekommt den Eindruck, ja, es ist nicht so wichtig, wie das damals abgelaufen ist. Hauptsache das mit Jesus, das ist in Ordnung. Das sind die heilswichtigen Wahrheiten. Das stimmt auch. Das, was um die Person Jesus Christus geht, das sind die heilswichtigen Wahrheiten. Können wir also Teile von der Bibel, zum Beispiel im Alten Testament, einfach einmal opfern und sagen, wir brauchen nicht so fest daran zu halten? Wir sollten vielleicht vor Augen führen, was das bedeuten würde, weil es schon geschehen ist. Es ist nämlich so, jede Gruppe von Christen, und ich rede hier nicht von, bewusst nicht von einzelnen Personen, das kann ich nicht behaupten, aber es gibt geschichtliche Studien in verschiedenen Ländern, die zeigen sehr deutlich, dass jede Gruppe von Christen, sei es eine lokale Gemeinde wie ihr, sei es ein Gemeindeverband, wie die alle heißen, die verschiedenen Denominationen, sei es eine Bibelschule, ein christliches Werk, eine Missionsgesellschaft, eine Allianz von verschiedenen christlichen Gemeinschaften, jede Gruppe von Christen, die abrückt von der Position, dass die Bibel an allen ihren Aussagen absolut zuverlässig ist, jede diese Gruppe von Christen wird früher oder später, und es hat meines Wissens nie eine Ausnahme gegeben, wobei manche sind im Prozess begriffen im Moment, aber wo die Sache wirklich weitergelaufen ist und man kann das geschichtlich folgen, hat es keine Ausnahme. Jede Gruppe, die irgendwo abrückt von der Position der absoluten Zuverlässigkeit, wird früher oder später, scheint fast ein Gesetz zu sein, abrücken von wichtigen Wahrheiten in Bezug auf die Person Jesus Christus. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das fängt so traditionell dann mit der Jungfraugeburt an, daran wird gerüttelt, dann ein paar Wunden kommen daran und schließlich zuletzt die Auferstehung Jesu Christi. Und dann ist wirklich alles Bach abgegangen. Aber es ist, wenn der Teufel eine Gemeinschaft untergraben will, kommt er nicht brutal am Anfang und sagt, ja, Gott lügt. Und er greift bewusst nicht Jesus Christus am Anfang an. Er lässt Jesus Christus allein stehen. Denn er weiß, dass das ganze Evangelium aufgebaut ist auf ein Fundament, das im Alten Testament gelegt wurde. Und wenn man das Fundament untergraben kann, dann stützt das andere später sowieso ein. Und so glaube ich, es ist sehr wichtig, dass wir einfach einmal Zeit nehmen heute Morgen, die Wichtigkeit von solchen Nebensächlichkeiten in der Bibel vor Augen führen. Ich will aber kein Hexenjagd unter euch oder bei anderen Christen auslösen, dass ihr plötzlich sagt, ach, wir sind anders, wir halten fest an das Wort und so weiter. Aber die, der, sie, unsere Jugend und so weiter. Das ist nicht mein Ziel. Und wir müssen auch hier sehr, sehr vorsichtig sein. Eine Frage zu haben, etwas nicht zu verstehen, ist keine Sünde. Durch Fragen kann man im Gegensatz viel lernen. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin in diesem Jahr 42 Jahre im Glauben. Aber ich habe immer noch offene Fragen. Dinge, die ich schlicht und einfach nicht verstehe. Aussagen, die mit dem ersten Blick scheinen sich zu widersprechen in der Bibel. Ich habe keine Erklärung. Nun, früher, am Anfang meines christlichen Lebens, hatte ich viel mehr solchen Fragen. Und ich habe gemerkt, über die Jahre, wenn man eine gewisse christliche Cool bewahrt, Dann im Laufe der Zeit kommen die nötigen Schlüsselinformationen hinzu, Baustein für Baustein, wo man plötzlich sagt, ach ja, warum habe ich das nicht früher gemerkt? Aber das ist ein Prozess, das ist ein Wachstumsprozess. Also, ich staune, wenn ich so zurückblicke über mein Leben, das ist verhältnismäßig kurz, wie viele Fragen, ohne dass ich irgendwelche Dinge an den Haaren herbeireißen müsste, ohne dass ich krampfhaft eine so halb wackelige Erklärung dafür habe, wo viele, viele Fragen sich gelöst haben. Aber das kann ohne weiteres vorkommen. Nach einem Vortrag, jemand stellt mir eine Frage und ich sage schlicht und einfach, das weiß ich nicht. Das ist auch für mich eine offene Frage. Aber das heißt nicht, dass ich zweifle an der absoluten Zuverlässigkeit an der Heiligen Schrift. Ich erkenne einfach, als Mensch habe ich nicht alle Antworten. Wie gesagt, es fehlt manchmal der Schlüssel. Zum Beispiel, früher hatte ich eine Frage, woher hat Kain seine Frau? Woher hat Kain seine Frau? Es kommt jemand nach einem Vortrag auf mich zu und sagt, Bruder Wiskin, etwas verstehe ich nicht, ich glaube an der Bibel, woher hat Kain seine Frau? Es wäre töricht von mir, sagen, was, Sie glauben nicht an die Bibel? Aber es gibt Leute, die so reagieren. Sobald eine Frage aufkommt bei der Jugend und so weiter, die zweifeln an der Bibel. Ich habe gelernt bei unseren Teenagern, die sind keine Teenager mehr, aber in der Teenagerphase, wo sowieso vieles läuft, ja, die stellen Fragen. Und wenn ich zu harsch darauf reagiere und meinen, jetzt stürzen sie vom Glauben ab und ja, das ist nicht gut, ja. Das ist ein Prozess, die müssen auch langsam zum Glauben kommen. Die stellen viele Dinge in Frage einmal, um selber im Glauben befestigt zu werden. Und dann muss man auch cool, bleib cool, Mama, ja. Also, ist nicht alles abgelaufen, ja. Und, also, ich versuche dann, diese Frage dieser betreffenden Person, weil es eine ehrliche, offene Frage ist, zu beantworten. Jemand anders kommt nach einem Vortrag auf mich so und sagt, Herr Wiskin, Sie glauben, dass die Bibel absolut zuverlässig ist. Ja, sagen Sie mir mal, woher hat dann Kain seine Frau? Hä? Verstehen Sie? Ist dieselbe Frage doch nicht dieselbe Frage. Es wird eine ganz andere Herzenseinstellung gehalten. Ja, woher hat Kain seine Frau? Woher hat Kain seine Frau? Ich will nicht alle Fragen aufstellen und nicht beantworten. Okay, gehen wir auf diese ein. Wir lesen in der Bibel. Ersten Buch der Bibel, dass Adam und Eva nicht nur die drei mit Namen genannten Söhnen hatten, Kain, Abel und ersetzt für den ermordeten Abel, Seth. Sie haben mehrere Söhne und Töchter. Wir wissen nicht, wann das erste Kind geboren wurde und wir wissen auch nicht, ob das Kain war. Sie hatten mehrere Söhne und Töchter. Das bedeutet also, dass Frauen vorhanden waren. Es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, also dass die Schwester ihre Brüder heiraten. Hast du einen Bruder? Würdest du ihn heiraten? Ja, ich wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja, sehr, sehr. Ist ja klar, ja. Aber wenn es gar keine anderen Alternativ gibt. Ja, aber das gibt Inzucht. Nein, das gibt keine Inzucht. Warum nicht? Aus zwei wichtigen Gründen. Erstens. Am Anfang hat die erste Familie natürlich alles Erbgut, was es überhaupt bei den Menschen heute gibt und was schon unterdessen bei manchen Stämmen ausgestorben ist. Sie hatten ein unheimlich reichhaltiges Erbgut. Denn alle Farbvarianten, Größenvarianten, Ohrenvarianten, Augenvarianten waren in dem Erbgut darin. Aber das ist wie ein Computer. Auf dem Bildschirm eines Computers steht auf einmal nur ein Teil vom Programm. Also Adam hat sein Aussehen, Eva hat ihr Aussehen und man merkt gar nicht, was alles in ihnen steckt. Ein schwarzhaariger Mann heiratet eine blondhaarige Frau, natürlich blond, und das Kind, das, Ja, muss man sagen, echt. Und das Kind hat rotes Haar. Wo kommt das Rot? Ist die Frau fremdgegangen? Nein, sie ist nicht fremdgegangen. Das rote Haar war im Erbgut darin. Manchmal gibt es ganz interessante Überraschungen. Ein weißes Ehepaar hier in Europa bekam ein schwarzes Kind. Da haben natürlich alle Verwandten und Freunde dumm geguckt. Und die Frau, ja, stand im Mittelpunkt, nicht? Ein schwarzes Kind. Kohlenschwarz fast, ja. Das war peinlich, aber ihr Mann stand zu ihr. Und man hat ein bisschen Ahnenforschung gemacht. Und der Ur-Urgroßvater hat eine schwarze Frau gehabt. Das hat man vergessen. Und die Genen, die Erbanlagen für Schwarz waren in der Familie, wo sie sonst verloren gehen, weil in unserem Klimabereich ist die dunkle Hautpigmentierung nicht nötig und so kann das verloren gehen, ohne dass wir Schaden davon nehmen. Verstehen Sie, jede Gruppe von Menschen heute hat nur einen Teil vom Gesamterbgut. Aber am Anfang war alles dabei. Und bei einem reichhaltigen Erbgut gibt es keine Inzuchtprobleme. Erst wenn Menschen voneinander isoliert werden, erst wenn sie voneinander getrennt werden und dann innerhalb dieser kleinen getrennten Gruppen nahe Verwandten miteinander heiraten, dann gibt es die Inzuchtprobleme. Bedenkt bitte, dass Abraham seine Halbschwester, die hatten denselben Vater, geheiratet hat. Und die Bibel sagt überhaupt nichts dagegen. Die Inzuchtgesetze sind erst dann durch Mose gegeben worden, als die Juden durch die sonstigen Gesetze abgesondert waren von den anderen Völkern, wo kein Erbaustausch mit anderen Völkern mehr eigentlich hätte geschehen sollen. Dann waren diese Inzuchtgesetze sehr wichtig. Und die halten wir heute aufrecht, natürlich in der Gesetzgebung, weil wir sind auch eine isolierte Population. Es ist nicht zu erwarten, dass sie schwarze Kinder bekommen zum Beispiel. Oder mit Schlitzaugen. Schlitzohren, das sowieso, das ist was anderes. Aber, ja. Ja. Also, Adam und Evas Söhne und Töchter konnten einander heiraten und Kinder bekommen und es gibt keine Inzuchtkrankheiten. Auch aus einem zweiten Grund. Der Sündenfall lag erst kurz davor und Krankheiten sind eine Folge vom Sündenfall und die nehmen ihren Lauf. Das war alles ziemlich am Anfang. Okay. Kein Problem, wenn Brüder und Schwestern sich heiraten. Das war ein Gottes Plan. Es gab keine andere. Hat nicht eine extra Menschenrasse geschaffen als Kinder, als Frauen für Kain und Abel. Ja, aber es heißt nicht in der Bibel, dass Kain seine Schwester geheiratet hat. Er ging in ein anderes Land. Dort hat er dann eine Frau gefunden. Wie ist das zu erklären? Ja, bedenket bitte, wann das geschah. Kain ermordete seinen Bruder Abel und haut ab. Nachher findet er die Frau. Kurz daraufhin wird Eva nochmal schwanger. Als Trost für den verlorenen Sohn Abel bekommt sie Seth. Und die Bibel sagt uns, wie lange seit der Schöpfung, der Erschaffung von Adam und Eva, das geschehen ist. Adam war 130 Jahre alt, als Seth geboren wurde. Nun rechnen wir 9 Monaten plus ein bisschen Trostzeit zurück, sagen wir ein Jahr. Also, der Zeitpunkt, wo Kain Abel umbrachte, wird etwa 128, 129 Jahre nach der Erschaffung der Menschen. Und Adam und Eva hatten in dieser Zeit mehrere Söhne und Töchter. Nun, ich will Adam und will Eva nicht allzu sehr strapazieren. Sagen wir, sie hatte nur 10 Kinder. Können auch 8 sein. Und die heiraten nach 18 oder 20 Jahren. Und dann wiederum ihre Kinder nach 28 Jahren und so weiter. Also es ist kein Problem für Kain nach 120 Jahren oder so, oder 125 oder 28 Jahren eine Frau zu finden. Sein Problem ist zu entscheiden, welche von den vielen, die unterdessen herumwimmeln. Ja? Und die haben sich auch verteilt, verschiedenen Gebieten. Also wenn man die Schlüsselinformationen hat, muss die Frage nicht unbedingt eine schlimme Frage sein. wenn man die Schlüsselinformationen übersehen hat oder nicht hat oder das von der Genetik nicht weiß, dann kann es ein Problem sein. Ich rede also nicht von ungelösten Fragen, offenen Fragen. Ich rede von der prinzipiellen Frage, was ist unsere Herzenseinstellung zur absoluten Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift? Ich habe nämlich schon behauptet, es gibt schriftliche Werke darüber, sowohl in Deutsch wie auch in Englisch, dass christliche Gemeinschaften, die anfangen an der absoluten Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift, dass früher oder später diese selbe Gemeinschaften, obwohl sie das am Anfang nie machen würden, auch an der Person Jesus Christus und das, was über Jesus berichtet wird, anfangen zu rütteln. Und ich möchte das illustrieren. Ich war vor einigen Jahren in Süddeutschland unterwegs. Oben auf einem Hügel sah ich ein Schild, das schmeckte nach Geografie. Und wenn etwas nach Geografie schmeckt, dann gehe ich auf die Bremse. Passen Sie auf, halten Sie im Abstand, wenn Sie hinter mir fahren. Und ich ging auf die Seite und kletterte hoch. Und das war für mich als Kanadier, der nur kurz damals in Europa war, schon als Geograf ein Erlebnis. Ich stand zum ersten Mal in meinem Leben auf die Wasserscheide zwischen Rhein und Donau. Sämtliches Wasser, das auf der einen Seite von diesem Hügel aus einer Quelle, wir könnten auch die anderen, jawohl, sprudelte, floss zu einem Bächlein, in den Nebenfluss vom Donau, schließlich in der Donau, landete dann im Schwarzen Meer. Und auf der anderen Seite aus den Quellen, ins Rheinsystem. Wenn Menschen nicht gewaltig eingreifen und das umleiten, wird dieses Wasser hier landen und dieses Wasser hier landen. Und im Grunde genommen ist die Frage nach der absoluten Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift so eine Wasserscheide-Frage. Ist die Bibel in allen ihren Aussagen absolut zuverlässig? Und die Geschichte zeigt, genau wie das Wasser im Donau ins Schwarze Meer landet am Ende, so christliche Gemeinschaften, egal wie bibeltreu sie sind am Anfang, wenn sie einfach einmal in ihrer Lehre zulassen, dass man etwas leger mit den zum Beispiel Aussagen in der Heiligen Schrift im Alten Testament umgeht und Zweifel da auf diese Dinge aufkommt, ist nur eine Frage der Zeit, bis auch in Bezug auf die Person Jesus Christus Unglaube auftreten wird. Ich kann das von der Heiligen Schrift illustrieren. Zum Beispiel, wir haben bei uns in der Schweiz eine Studenten- und Schülerorganisation, so eine christliche Organisation. Die gibt es hier in Deutschland nicht und ich nenne keine Namen. Aber diese Organisation bringt Studenten und Schüler bei, dass es keinen historischen Person Adam gegeben hat, dass Gott irgendwann mal in der Entwicklung vom Aff zum Mensch eine Menschlichkeit eingehaucht hat und dann sind die ersten Menschen entstanden. Aber sie würden nicht mehr ihre Hand als Studenten und Schüler ihre Hand ins Feuer halten wollen für die Geschichtlichkeit von Adam. Aber das hat natürlich nichts mit Jesus zu tun. Was machen wir aber dann mit einer solchen Aussage im Römer? Paulus, Apostel Jesu Christi, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, schreibt durch einen Menschen, und in diesem Zusammenhang wird dieser eine Mensch mit Namen genannt, Adam. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Wenn durch des einen Sündenfall die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch des einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Und hier stellt der Heilige Geist durch Paulus Adam und Jesus Christus als geschichtliche Personen Rücken an Rücken. Und wenn man sagt, es hat keinen historischen Adam, was haben wir dann von demselben Heiligen Geist zu halten, von demselben Paulus zu halten, der in anderen Stellen Aussagen macht? Was haben wir von Jesus Christus zu halten, der auch sich immer wieder auf die Urereignisse bezogen hat und die Aposteln auch, als Wahrheit. Da wird allmählich doch die Position von den Aposteln, vom Neuen Testament, von Jesus geschwächt. Nun, ich habe betont, dieses Prinzip, dass wenn am Anfang an diesen sogenannten Nebensächlichkeiten gerüttelt wird, dann kommt Jesus Christus später daran, nur in Bezug auf Gruppen, bewusst in Bezug auf Gruppen erwähnt. Ich würde nie behaupten, dass jemand, der Probleme hat mit Teilen vom Alten Testament, dass der ewig verloren geht. Der hält fest an dem, was Jesus für ihn getan hat. Das sage ich nicht. Aber jeder von uns ist ein Teil von irgendeiner Gruppe, sei es eine Gemeinde, sei es ein Werk, sei es eine Familie. Sagen wir, ich würde nie predigen, ich hätte überhaupt keine Verantwortung in der Gemeinde, was Wortverkündigung anbelangt. Und ich habe einfach, ich glaube nicht alles, was im Alten Testament steht. Gut, ich sitze am Bett vor einigen Jahren, was ich jetzt erzähle, dieser erste Teil ist tatsächlich geschehen. Ich sitze am Bett von unserem kleinen Philipp damals und erzähle ihm eine Geschichte aus der Bibel. Und plötzlich schaut er mich mit bohrenden Augen an und fragt, glaubst du das? Ich sage, ja. Warum? Ja, Philipp, du musst ins Bett, glaube ich. Ja? Ja gut, könnte sein, dass der Kerl die Frage nur deshalb gestellt hat, weil er ein bisschen länger aufbleiben wollte. Und dann wäre meine Reaktion berechtigt. Wenn er aber spürt, intuitiv, er weicht mich aus. Er ist doch nicht so sattelfest. Das registriert er. Es vergehen einige Jahre, Teenager. Irgendwann mal spricht mich meine Frau an. Du hast gemerkt, dass der Philipp nicht mehr so regelmäßig in die Gemeinde kommt. Er hat immer andere Ausreden, ja, was er das machen muss und unbedingt und für die Schule und dies und ja, und der Sportverein. Und so spreche ich ihn als Vater an. Sag, ja, Papst, weißt du diesen Krams mit Jesus? Krams mit Jesus? Das doch! Also dieser Teil von der Geschichte ist nicht geschehen. Ja. Geht's noch? Wir glauben an Jesus. Ja, du glaubst auch nicht, Papst. Ich glaube an Jesus. Aber du glaubst nicht an alles im Worte Gottes. Du glaubst nicht, dass es an Adam gegeben hat. Ja, aber das ist anders als Jesus. Ja, aber bitte, Papst, was sagt Paulus und so? Wenn das nicht stimmt, warum soll ich das glauben? Wir glauben an Jesus! Und dann ist viel Porzellan geschlagen, ja. Aber im Grunde genommen wäre der Teenager konsequenter als der Vater gewesen. Denn ich möchte es ganz brutal ausdrücken, alles oder nichts. Man kann nicht einfach dilettantisch mit der Bibel herumgehen. Ja, da halten wir fest, oder das, ja, weiß nicht mehr so. Denn die Bibel ist wie ein Gewebe, ja. Es hängt alles zusammen. Sie haben einen Nylonstrumpf. Und ich habe ein Messer. Und jetzt wollen wir ein bisschen miteinander zusammenarbeiten. Ich werde zuerst erklären, was ich vorhabe, und dann um Ihren Erlaubnis bitten. Ist Ihr Mann hier? Ja, okay. Ja, okay, das ist für mich gut. Ja, wenn so ein kräftiger Kerl daneben sitzen würde, ja. Ich habe vor, knapp oberhalb von Ihrem Schuh einen einzigen Faden von Ihrem Nylonstrumpf durchzuschneiden. Dann etwas so weit nach oben, wir bleiben diskret, nochmals denselben Faden durchschneiden und diesen einzigen Faden herausziehen aus dem Nylonstrumpf. Sind Sie damit einverstanden? Bist du der Mann für diese Frau? Nein, okay, dann ist gut, okay. Ich werde es freilich nicht machen. Ja, denn ich will nicht den teuren Strumpf bezahlen müssen. Denn es bleibt, das brauchen wir nicht zu erwähnen, ja. Geben Sie keine intime Informationen preis, ja. Es ist klar, auch die meisten Männer haben das schon längst begriffen. Ein Loch genügt. Es bleibt nicht bei einem kleinen kurzen Stück. Es geht auf. Warum? Weil ein Nylonstrumpf, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich habe das von einem Fachmann, der Nylonstrümpfe herstellt, erfahren, besteht aus einem einzigen Faden. Der geht hin und her und so und auf und ab und so weiter. Und schneidet man ein Stück raus, da gibt es bald ein großes Loch, denn alle anderen Teile, die darauf gestützt sind, die werden geschwächt, es weitet sich aus. Und da kannst du sehr wohl irgendetwas aus der Heiligen Schrift heraus operieren. Es ist nur ein ganz kleines Stück. Aber das hat Konsequenzen, das merkt der Teenager nicht vielleicht. Ja, aber wenn das nicht, wie es mit dem und so weiter. Und wisst ihr, selbst Atheisten merken die Konsequenz besser als manchen Christen. Ich will nicht über Christen herziehen, aber wir sind auch Menschen und wir brauchen auch wirklich auf unsere eigene Einstellung zum Wort Gottes wirklich Acht darauf zu haben. Aber ich möchte jetzt ein Atheist, kannst mich abblocken, Hans, wenn es zu bunt wird, aber ich möchte ein Atheist im Predigt zitieren. Da hat auch mein Schiff diese evolutionistische Vereinigung in The American Atheist, das ist die Zeitschrift, geschrieben. Das Christentum ist der Schöpfung, wie im ersten Buch Mose beschrieben, total verpflichtet. Muss es auch sein. Und das Christentum muss mit allen Mitteln die Evolutionstheorie bekämpfen. Und dann bringt er ein Beispiel, und für die Atheisten muss er das ein bisschen erklären und so, und dann sieht er dann Konsequenz. Es wird nun klar, dass das Leben und der Tod Jesu auf der Existenz Adams und der verbotenen Frucht, die er und Eva aßen, gründen. Wer bräuchte ohne den Sündenfall errettet zu werden? Welchen Zweck hätte das Christentum, wenn Adam nicht in ein Leben der ständigen Sünde gefallen wäre, das schließlich vom Tod beendet wird? Keinen. All dies bedeutet, dass das Christentum den Schöpfungsbericht nicht einfach so aufgeben kann. Dieser Kampf muss ausgetragen werden, denn das Christentum kämpft um sein Leben selbst. Und der hat's gecheckt. Haben wir es begriffen? Und es geht nicht nur um Adam. Denn wenn wir die vom Heiligen Geist inspirierten Autoren des Alten und Neuen Testaments ständig hinterfragen, ob sie wirklich die Wahrheit wüssten, wie wir es wissen, von der modernen Geschichts- und naturwissenschaftlichen Forschung, dann haben wir im Grunde genommen der Heilige Geist, der nicht nur die Bibel für damals inspiriert hat, sondern auch für den 21. Jahrhundert, Glaubwürdigkeit abgesprochen. Gott ist nicht in der Lage, für allen Seiten ein Wort zu inspirieren, das zu allen Seiten wahr ist. Und das hat natürlich Konsequenzen. Denn greift man die Bibel an, greift man Gott an. Es ist sein Wort. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Nun, ich betone nochmals, wir verstehen nicht alles. Wir müssen auch nicht alles verstehen. Es geht um diese elementäre Frage, ist die Bibel in allen ihren Aussagen absolut zuverlässig? Nun, ich habe das ganz besonders am eigenen Leib gespürt, als ich Vorträge anfing, vor 20 Jahren Vorträge zu halten, regelmäßig in der Öffentlichkeit, über Themen, die hauptsächlich mit den ersten 11 Kapiteln der Bibel zu tun haben. Und es ist nicht nur bei euch so, es ist auch überall so, dass es hauptsächlich Christen und für das Evangelium offene Menschen, die solche Vorträge besuchen. Und Christen sind mein Hauptziel. Natürlich möchte man auch, dass Menschen, die dem Evangelium fernstehen, auch solche Veranstaltungen besuchen. Und man ist irgendwie ein bisschen enttäuscht, wenn das nicht geschieht oder in den nötigen Zahlen, die man als angemessen sehen würde. Aber ich bin immer glücklich, wenn viele Christen aus der ganzen Umgebung zukommen, denn für mich, ich weiß, wie wichtig es ist. Ich sehe das bei meinen eigenen Kindern. Ich sehe das in der eigenen Gemeinde. Ich sehe das in den vielen Gemeinden, die ich besuche. Es ist unheimlich wichtig, dass wir als Christen sattelfest werden, dass wir wachsen können, dass wir Nahrung haben und dass wir auch in solchen Fragen, womit wir in Diskussionen mit unseren Teenagern, mit unseren Enkelkindern, mit Arbeitskollegen und Kolleginnen, Nachbarinnen und so weiter, dass wir Antworten bekommen, dass wir nicht verunsichert werden. Und ich habe gemerkt, nach jedem Vortrag damals am Anfang, gab es immer welche Leute, die fragten, ja, aber wie ist es mit den 6 Tagen der Schöpfung? Und jeden Abend habe ich dieselbe Fragen beantwortet, sehr vorsichtig, und da wurde es noch länger und so weiter. Und da habe ich immer geguckt, gibt es nicht irgendwie ein Buch oder etwas, wo ich Ihnen die Hand geben könnte. Es gab schon Bücher, die einen waren zu dick und die anderen waren zu oberflächlich. Und so habe ich gedacht, okay, um ein bisschen Luft zu verschaffen, damit ich frühzeitig nach Hause komme, nach den Vorträgen, schreibe ich selber was. Und da habe ich dann dieses Buch geschrieben, die Bibel und das Alter der Erde. Im 1. Kapitel, wie ist es mit den Schöpfungstagen? Sind sie wörtlich oder sind sie bildlich zu verstehen? Natürlich enthält die Bibel Bildsprache. Wenn etwas bildlich ist, muss man das auch bildlich nehmen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann stellen wir uns nicht etwas Viereckiges vor. Mit Scharniere und Klinke, ja? Das ist ein Bild. Da kann man sich legitim fragen, sind die Schöpfungstagen bildlich zu verstehen? Nun, ich bekehrte mich aus der Geologie. Ich war Geologe, ich habe Evolution gelehrt, Biologie, Evolution gelehrt. Und ich war perdu mit den Jahrmillionen. Da kam ich zum Glauben an Jesus Christus und am Anfang, als ich die Bibel las, wollte ich in den Schöpfungstagen längere Schöpfungsperioden sehen. Und oberflächlich am Anfang schien mir die Rechnung aufzugehen. Aber dann merkte ich im Laufe der Zeit, das geht ja gar nicht. Denn die Bibel berichtet gar nicht von Schöpfungsperioden. Es gibt einen anderen Begriff in der hebräischen Sprache für Perioden. Nun, das Wort Tag kann auch bildlich gebraucht werden. Der Tag des Herrn ist eine längere Periode. Aber im Schöpfungsbericht ist die Rede von Abend und Morgen. Und immer in der hebräischen Sprache, wenn Abend und Morgen mit Tag im selben Satz verbunden wird, wir haben immer mit einem wörtlichen Tag zu tun. Dann habe ich mich gefragt, ja, aber halt mal. Erst am 4. Tag wird die Sonne geschaffen. Wie kann es in den ersten 3 Tagen Tag und Nacht gehen? Ja gut, was braucht es für Tage und Nacht? Die Erde muss sich drehen und die Zeit wird von der Drehung der Erde bestimmt. Und da muss es eine Lichtquelle geben. Nun, die Sonne ist erst am 4. Tag. Aber bereits am Anfang der Schöpfung heißt, es werde Licht. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der 1. Tag. Also dieses Licht kommt scheinbar aus einer Richtung. Es ist ein Licht, das es heute nicht mehr in dem Zustand gibt. Es ist eine nötige Energiequelle für die erste Schöpfungsakte Gottes. Und dieses Licht ist ersetzt worden von der Sonne am 4. Schöpfungstag. Aber alles, was nötig war für Tage, ist da. Licht und eine drehende Erde. Ja, aber ein Tag ist wie Gott für 1000 Jahre. Das war schon dann das 2. Kapitel vom Buch. Ja, wir können es doch ein bisschen ausdehnen. Ein Tag ist wie Gott für 1000 Jahre. Okay, machen wir das ganz wortwörtlich. Ein Tag ist wie Gott für 1000 Jahre. Schöpfungstag 1000 Jahre. Die Erde dreht sich 500 Jahre Tag. 500 Tage etwa Nacht. Und alle Pflanzen gehen wieder kaputt. Es geht gar nicht. Und dann muss man verstehen, was Gott sagen will mit dieser Aussage, ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre. In welchem Zusammenhang wird das gebraucht? Und ich merkte, oh, da schlittelt mich wieder ein Argument davon. Und dann hatte ich immer noch die Überlegung, ja, aber die Erde wurde wüst und leer, und da ist Satan gefallen, und diesem Loch da, da sind ja Millionen und wüst und leer und Fossilien und weiß ich nicht was alles. Und dann habe ich gemerkt, das geht gar nicht von der hebräischen Sprache her und so weiter und so fort. Und nachdem ich alle diese Dinge einfach mal für mich zuerst abgehandelt habe und das auf Papier gebracht habe und es gedruckt wurde, dann kamen die Reaktionen. Ja, aber so kann man nicht sein. Weil wir wissen von der Wissenschaft. Ich habe gesagt, sind Sie Christ? Ja, natürlich. Aber so kann man nicht, so eng kann man nicht sein. Ich sage, glauben Sie, dass ein Mensch von den Toten auferstanden ist? Ja, freilich. Wieso dann? Wissenschaftlichen Quatsch. Sie berufen sich auf die Wissenschaft. Es geht gar nicht. Toten stehen nicht auf. Scheintot, okay. Aber eine, ja, das ist anders. Sache ist nicht anders, nur ein anderer Fach. Das ist Biologie und hier reden wir von Geologie. Aber der Endeffekt ist dasselbe. Warum akzeptieren wir im Glauben einen biologischen Quatsch, ein Mensch ist von den Toten auferstanden, und sind nicht bereit anzunehmen, das, was im Wort Gottes steht, auf der Länge des Tages. Ja, ich verstehe es. Ich war auch so. Ich habe gekämpft mit diesen Fragen jahrelang. Ja. Ich habe auch alle Lücken versucht, wo ich ein paar Millionen Jahre hineinstopfen könnte. Ja. Ja. Und ich habe mich selber in die Enge getrieben. Aber wissen Sie, was passierte? Es hat mir eine ganz neue Wissenschaft geöffnet. Es ist so interessant, so spannend und so weiter. Ich habe hier ein Buch, das ein Kollege geschrieben, und ich habe sofort mit dem letzten Kapitel angefangen. Es geht um die Datierungsmethoden. Ich habe gedacht, Mensch, der ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Der bringt also eine Menge ganz interessante Sachen. Also biblische Archäologie am Scheideweg. Nicht ein einfaches Buch, aber für die Fragen haben bezüglich C14-Methode und so weiter, und die Baumringe und die Eisbohrungen und alle diese Dinge, ja, das ist eine Mine von Informationen. Das ist nur Gipfel von einem ganz neuen Forschungsbereich, wo man endlich einmal ganz kritisch diese päpstlichen Datierungsmethoden kritisch hinterfragt. Denn es ist nicht alles so, wie man behauptet. Ja, auch wissenschaftlich nicht. Aber es war interessant, die Reaktionen. Ich habe gemerkt, ja, Jesus, das ist okay. Aber diese anderen Dinge. Aber ich weiß, und ich habe nur darum gekämpft hier für das, weil ich weiß, wenn man hier locker lässt, man wird nicht errettet, indem man glaubt, dass die 6 Tage wortwörtlich zu verstehen sind. Wir werden durch Jesus Christus errettet. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber worauf basiert unser Glauben an Jesus Christus? Unsere Gefühle, unsere Empfindungen? Weil der vorhin da eine tolle Predigt hält? Nein, es basiert schlussendlich auf die Aussagen von der Heiligen Schrift. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Und wenn es dem Teufel gelingt, so am Anfang die Frage zu stellen, hat Gott wirklich gesagt? Wenn wir auf das eingehen, dann sind wir in einem Prozess darin, und das Ende ist das Schwarze Meer. Wobei ich mich jetzt an dieser Stelle in aller Form entschuldigen muss bei den Donau-Fans. Ich weiß nicht, warum ich der rechte Seite aus der negativen Seite nahm. Wahrscheinlich, weil es Schwarze Meer war oder irgendwas. Ja. Vielleicht, weil ich an der Quelle vom Rhein wohne oder sowas. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir auf die andere Seite und dann sind wir fertig. Vertrauen in der Aussagen der Heiligen Schrift ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung für ein Siegesleben in Jesus Christus. Es ist aber keine Garantie. Denn um dieses Beispiel, darf ich ganz kurz den Stift benutzen, um so einen Staudamm zu bauen hier, um dieses Beispiel zu bringen. Ein Fluss kann gestaut werden. An und für sich müsste Vertrauen in der Heiligen Schrift eine wichtige Voraussetzung sein für ein Siegesleben in Jesus Christus. Wenn aber der Fluss gestaut wird, dann nützt mein Vertrauen auch nichts, wenn das Wasser nicht ans Ziel kommt. Ja? Herzlichen Dank. Was würde es mir zum Beispiel nützen, heute Morgen hier vorn zu stehen und mit großem Inbrunst euch zu überzeugen, wie wichtig es ist, dass wir an der absoluten Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift glauben. Und dann in Diskussionen mit fragenden Menschen, ich grob mit ihnen umgehe, ob sie überhaupt gläubig sind und so weiter. Und ich fahre nach Hause, ja, sag mal, Susanne, hast du wieder denselben Mist angebaut, nach 32 Jahren Ehe? Was soll denn das? Was nützt mir mein Vertrauen in der absoluten Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift, wenn ich nicht einmal auf das ABC des christlichen Zusammenlebens und anständigen Umgang mit anderen Menschen eingehe? Ich merke schon, oft Leute, die sehr genau sind in Bezug auf das Wort Gottes, die können von ihrer Persönlichkeit her ziemlich eklig sein. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ja? Denn ich sage immer, die Stärken eines Menschen sind zugleich seine Schwächen. Zum Beispiel, ich bin eher künstlerisch veranlagt. Es hat gewisse Vorteile in der Fotografie und so. Aber ich stürze immer wieder in Schwermut. ins Negative, ich denke negativ über mich selbst, über die Situation und hoffnungslos und so. Die Stärken, die künstliche Veranlagung, ist zugleich meine Schwäche. Und dieses genau Achten auf die Heilige Schrift stimmt eine Stärke, die aber, wenn es nicht ergänzt wird, da kann hier eine weise Ehefrau für einen Mann, der besonders streng ist in der, so auf diesen Dingen, eine wunderbare Unterstützung und Stütze sein. Und der Mann ergänzt die Frau, die vielleicht von ihrer Natur her ein bisschen zu viel durchgehen lassen. Und so weiter und so fort. Oder es kann genau das Umgekehrte sein. Ja, in der Ehe. Es ist die Frau, die eher konsequent ist, und der Mann so. Ja. Und jede Ehe sollte eingebettet werden in eine Gemeinde. Und dann in der Gemeinde gibt es die verschiedenen Veranlagungen, Gaben und so weiter. Also ich habe mich so gefreut heute Morgen über die Musik. Ja, es ist ein Segen für diese Gemeinde, dass ihr das habt. Ich kenne Gemeinden, da gibt es keiner, der musikalisch irgendwas, sie sollen die Lieder hören. Boah, krass, grässlich, ja. Ja, ist schön, ja. Aber wenn es nur Musiker gäbe, ja, nur Musiker, Entschuldigung, Musiker sind nicht nur, ja, aber jetzt sage ich es einfach. Ja. Es braucht auch die Nicht-Musiker, nicht? Es braucht auch die Mathematiker und so, wobei Mathematik ist also ist die Grundlage von Musik, ja. Aber ich sage es einfach mal so. Es braucht alle diese Gaben, Gott weiß das. Und er schenkt die Gemeinde diese Gaben, die Familie. Wir brauchen einander. Ich will nur heute Morgen einfach einmal unsere Aufmerksamkeit auf diese Sache richten. Wenn in ein christliches Werk es Leute gibt, die derart begabt sind, dass man es sich gar nicht wagt, denn irgendwie zu korrigieren, ihnen zu nahe zu treten, sie sind einfach so von der Begabung her so haushoch überlegen, da kann es zu Problemen kommen. Zum Beispiel, es gibt in den Staaten einen Mann, der ist, was Erkenntnisse der griechischen Sprache anbelangt, wahnsinnig versiert. William Buckley. Und er hat von seiner Gemeindeverband und so sehr viel Freiheit bekommen. Er schreibt Kommentare und Bücher und so weiter als hochprofilierter Mann. Und es gibt eine ganze rote Bände, die sind auch in Deutsch übersetzt. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie er diesen Bibelvers kommentiert. Und als er, Jesus, an das jenseitige Ufer gekommen war, im Land der Gadarener, begegnete ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, so dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Und sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Und dann aus diesem Zusammenhang und auch aus den anderen Evangelien, wo diese Begebenheit auch berichtet wird, wobei manchmal wird nur der eine erwähnt, der redet, aber es waren zwei Besessene, wird es deutlich, dass es eigentlich Dämonen waren, die diese Frage stellen. Es war aber fern von ihnen eine große Herde, Schweine, die da weideten, die Dämonen, das sind gefallene Engel in aller Wahrscheinlichkeit. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen: Wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Also sie benutzen die Stimme von diesen Menschen, aber es sind andere Mächte. Das habe ich in Indien erlebt. Menschen, die sogar übernatürliches Wissen hatten oder eine Sprache, die sie normalerweise gar nicht besaßen, konnten sie reden. Sie haben selber nicht verstanden, was sie gesagt haben, aber manche Zuhörer haben verstanden, und das war ihre Muttersprache. Aber es waren Dämonen. Alles im Namen vom Teufel. Ja? Und Jesus sprach zu ihnen: Geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die ganze Herde stürzte sich dem Abhang hinab in den See und kamen um in dem Gewässer. Jetzt lesen wir William Barclays Kommentar dazu. Und er ist wirklich ein Kenner der damaligen Verhältnissen und Sprache. Wer soll da was dagegen sagen? Die bösen Geister werden besiegt. Das ist seine Auslegung des Neuen Testaments, Band 1. Wir sind ja bei Matthäus. Die Schilderung dieses Wunders hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst, in deren Mittelpunkt die Vernichtung der Schweineherde stand. Viele wollten es merkwürdig vorkommen und herzlos, dass Jesus eine ganze Herde von Tieren in dieser Weise umgebracht haben sollte. Doch hat Jesus mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Herde gar nicht absichtlich umgebracht. Machen wir uns einmal klar, was geschah. Die beiden Männer schrien und liefen. Die Parallelstellen erwähnt, das erweckt Vertrauen, ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie überzeugt waren, von bösen Geistern besessen zu sein. Merken Sie die Pferdefuß. Sie waren überzeugt, die Bibel sagt, sie waren besessen. Macht es sehr deutlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie überzeugt waren, von bösen Geistern besessen zu sein. Nun glaubte man damals ganz allgemein, wenn der Messias komme und damit die Zeit des Gerichts würden die Dämonen vernichtet und ausgerottet werden. Mag sein, dass manche Juden das glaubten, denn die Juden haben oft Dinge geglaubt, die überhaupt nicht biblisch sind. Die Juden glauben zum Beispiel an 7 Himmel. Der Heilige Geist Gottes hat darüber bewahrt, dass niemals dieses Irrtum der Juden in die Bibel kam, obwohl sie das glaubten. Es gibt nicht 7 Himmel. Es gibt 3 Himmelsbereiche. Die Luft, Weltall und dann der Himmelshimmel. Völlig andere Dimension. Da kann man es nicht mit einer Rakete erreichen. Ja? 3 Himmelsbereiche. Die Juden glaubten an 7. Mag sein, dass manche Juden glaubten, die Dämonen werden vernichtet werden, wenn der Messias kommt. Sie haben einfach nicht Einblick gehabt in den ganzen Heilsplan Gottes. Das ist nicht so. Als Jesus kam, hat er Dämonen ausgetrieben, aber nicht endgültig, beseitig. Das kommt erst, wenn er wiederkommt. Darum fragten die beiden Männer Jesus auch, weshalb er gekommen sei, um sie zu quälen, bevor es an der Zeit sei. Die beiden waren von ihrer Besessenheit so sehr überzeugt, dass nur der augenscheinliche Beweis, dass die unsauberen Geister aus ihnen ausgefahren seien, sie zu überzeugen vermochte. Es musste also etwas geschehen, was für sie der unwiderlegliche Beweis dafür war, dass die bösen Geister sie verlassen hatten. Sehr wahrscheinlich rief ihr lautes Schreien Unruhe unter der Schweineherde hervor, die Flucht ergriff und in den See stürzte und ertrank. Wasser aber war lebensgefährlich für die Dämonen. Haben wir auch nicht gewusst, ja? Ja? Darauf ergriff Jesus die Gelegenheit, Jesus als Opportunist, die sich ihm bot, indem er sagte, Zitat, seht, wie die Schweine sich in den See gestürzt haben und mit ihnen auf immer auch die bösen Geister, von denen ihr besessen wart, Zitat Ende. Steht aber nicht in der Bibel. Das ist Barclay 1, Kapitel 1, Vers 5. Ja? Jesus wusste, dass er die beiden Männer auf keine andere Weise davon hätte überzeugen können, dass sie tatsächlich gesund waren. Dann hat aber Jesus die Schweineherde nicht absichtlich vernichtet, sondern ihre wilde Flucht lediglich dazu benutzt, um den beiden Männern zu helfen, an ihre Heilung zu glauben. Also das nenne ich biblische Gymnastik. Ein paar Kopfsprünge, um Dinge umzuwenden, die eindeutig sind. Nun, unsere Töchter sind Lehrerinnen und sind eins nach dem anderen durch die pädagogische Hochschule in Zürich gegangen. Und die Älteste in ihrer Klasse war das so, dass jedes Jahr werden die Grundschullehrer und Lehrerinnen beigebracht, wie man Religionsunterricht macht, wenn man das machen will. Ja? Und da waren sehr viele nichtgläubige Lehrer und Lehrerinnen, angehende Lehrer und Lehrerinnen, die zugehört haben. Und da war ein Pfarrer aus Zürich. Und er hat ständig die biblische Geschichten so umgedeutet, um alles natürlich plausibel zu machen, dass ja nichts Übernatürliches aufkommt. Und da platzt es den Kragen bei den Ungläubigen. Die haben gesagt, Herr Pfarrer, warum sollten wir Religionsunterricht machen in der Schule, wenn nicht einmal die Pfarrer glauben an die Bibel? Oh, der glaubt an die Bibel. Nein, sie glauben nicht. Sie nehmen eindeutige Aussagen, drehen sie um nach ihrer Vorstellung, damit es glaubwürdig wirkt. Aber sie verleugnen damit das, was eigentlich in der Bibel steht. Entweder stehen sie dazu oder lassen sie es. Dann sagen sie es, glauben sie es nicht. Ich glaube es nicht. Aber versuchen Sie nicht mit solchen an den Haaren herbeigezogenen Argumentationen uns die Sache plausibel zu machen. Und die hatten recht. Ja, also so nicht. Ja, ja, oft wird es gemacht von hochqualifizierten Leuten, die wirklich, ich möchte sagen, dass William Barclay wirklich ein ernsthaftes Herzensanliegen hat, das Evangelium von Jesus Christus den Menschen so nahe zu bringen, dass sie es daran glauben können. Und merkt vielleicht nicht, wie er das Evangelium eigentlich untergräbt. Und warum? Weil er scheinbar so dominant ist von seiner Begabung, Schreibweise und alles und seinen Kenntnissen der Ursprache vom Neuen Testament, vom Griechisch und so weiter. Oh, wer bin ich? Ja? Was soll ich? Und ich bin so dankbar, wenn ich als Redner, der scheinbar doch über die Jahre einige Erkenntnisse angeeignet hat, bezüglich die Bibel und auch andere Dinge, und da kommt eine Großmutter auf mich zu. Sagt, Bruder Wiskin, herzlichen Dank. Das hat mich so gesegnet. Aber haben Sie gemerkt, Sie haben das und das gesagt, aber heute Morgen habe ich in der Stille das und das gelesen. Was meinen Sie? Ich sage, Oma, herzlichen Dank. Poh, das musste man mir sagen. Ja, das stimmt. Sie haben recht, nicht ich. Bin so dankbar. Das ist Gemeinde. Ja? Ich finde es nicht besonders hilfreich, wenn nach einem Vortrag Leute, die sich profilieren wollen, kommen. Ja, wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie das hier über dieses Unterkenntnis haben. Ja, die wollen sich nur profilieren. Aber diese Großmutter, in ihrer Demut, ihrer Dankbarkeit, sie dient mich. Das ist Gemeinde. Nicht so, der Wiskin, ja, was ist alles, weißt du. Das hilft nicht. Das sind nur Gaben, die Gott gibt. Jeder hat Gaben. Wir sind alle ständig am Lernen. Ein Vertrauen in der absoluten Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift ist meines Erachtens eine wichtige Voraussetzung. Vorausgesetzt, dass die Kanäle reinbleiben, dass wir sie nicht verstopfen und nicht auf das eingehen, was im Wort Gottes steht. Wohlgeläutert ist dein Wort, dein Knecht hat es lieb. Wenn ein Metall wohlgeläutert ist, dann ist es rein, der Dreck ist weg. Und der Psalmist hat die Einstellung, ich meine es hier Psalm 109, da geht's fast ausschließlich um das Wort Gottes. Seine Einstellung ist, das Wort ist wohlgeläutert. Ich verstehe vielleicht nicht alles, aber das Wort ist wohlgeläutert. Wir reden natürlich hier von den Urtexten in Hebräisch, Aramäisch und Griechisch, ja. Wir haben Kopien, die sind sehr gut. Aber unsere Kopien sind nicht inspiriert. Das sind die Urtexte, die inspiriert sind. Das muss vielleicht auch gesagt werden. Aber das ist nicht mein Thema. Wohlgeläutert ist dein Wort, dein Knecht. Seine Folge hat es lieb. Können wir wirklich uneingeschränkte Liebe haben, wenn wir zweifeln, geplagt sind? Wenn zum Beispiel ein Ehepartner nicht mehr glaubt, dass ihr Partner treu bleibt, da wird die Liebe automatisch beeinträchtigt. Da irgendwie ist nicht mehr so, wie es sein sollte und vielleicht wie es einmal war. So ist es mit dem Wort Gottes. Ich rede nicht von Fragen. Ich frage mich auch manchmal, warum meine Frau was macht, aber ich stelle nicht ihre Treue damit in Frage. Ich verstehe es einfach nicht. Also, ich werde meine Frau nie verstehen in allen Dingen. Ja? Und sie mich auch nicht. Ja? Das ist klar, okay. Das ist okay, das beeinträchtigt die Liebe nicht. Das macht die Liebe manchmal sehr interessant. Ja? Ja? Aber diese Grundeinstellung, das Fundament ist klar. Das Vertrauen, dein Knecht hat es lieb. Wir haben 3 Jahre früher hier in Deutschland gelebt, haben unter drogengefährdete junge Menschen gearbeitet in der Pfalz. Einige waren schon gläubig, bevor wir dorthin kamen. Und einer von diesen sagte mir einmal, Richard, ich bin schon 8 Jahre gläubig. Ich habe aber nie die Genesis, das erste Buch Mose, gelesen, seitdem ich gläubig bin. Ich fragte ihn, warum nicht? Ich habe Angst. Ja, warum hast du Angst? Ja, damals in der Religionsunterricht hat der Religionslehrer uns gezeigt, wie viele Widersprüche es gibt, zum Beispiel zwischen dem ersten und zweiten Schöpfungsbericht und so weiter. Übrigens eine Frage, die ich hier behandle, im Anhang, ja. Er sagt, ich habe Angst, wenn ich das Buch lesen würde, könnte ich meinen Glauben an Jesus verlieren. Ich habe gesagt, ich verstehe dich, aber weißt du, das erste Buch der Bibel, das ist das Fundament. Also, da müssen wir daran arbeiten, dass dein Vertrauen und somit deine Liebe zum ganzen Wort wächst. Man hat es ihm auch im alltäglichen Leben gemerkt, dass er hinkt. Und das hat nicht zuletzt mit eben diesem fehlenden Vertrauen im Wort. Nagenden Zweifel, die an Fundament seines Glaubens herannagten. Alle Schrift, wirklich, alles. Ich habe gestern in Bamberg meine Gastgeber entweder belastet oder vielleicht habe ich sie bereichert, indem ich ihnen ein Heft zeigte. Ich fotografiere zurzeit für ein neues Projekt. Das Projekt heißt Neue archäologische Funde zum Alten Testament. In den letzten 10, 20 Jahren sind Dinge gefunden worden. Und viele dieser Dinge sind in Privatsammlungen. Man sieht sie nicht in den öffentlichen Museen. Und wir haben Kontakt bekommen zu einem Multimillionär, einem 78-jährigen Juden, der eine der weltgrößten Sammlungen hat von Dingen, die mit dem Alten Testament zu tun haben. Und ich habe ihnen gezeigt, ein Siegelring, der, und auf dem Siegelring steht, gehört dem Abdi, Diener des Hosea. Hosea ist ein König in der Bibel, den manche Wissenschaftler in Frage stellen. Hier ist der Siegelring von seinem Hauptminister. Gehört dem Tadua David. Sein Siegelring, wahrscheinlich von David aus der Zeit, bevor er in Hebron und Jericho König war. Es ist echt, es ist anerkannt, keine Verfälschung. Es ist in wissenschaftlichen Werken behandelt worden. Ja? Oder hier gehört dem Hiskia, ja, gehört dem Hiskia, Sohn des Ahas, König von Juda. Ganz kleiner Siegelabdruck und so weiter und so fort. Siegelring von Manasse, König von Israel und so weiter und so fort. Siegelabdruck von Ahas, König in Israel, der also viel Acht gegeben hat auf die Namenslisten in der Bibel. Man überspringt sie nicht. Boah, Mensch, ja. Und da rief mich vorgestern ein Kollege in Deutschland an und hat gesagt, oh, den Siegel, den wir damals dort in London im Oktober fotografierten, gehört dem Azariahum, Sohn des Joach, Diener des Hiskia. Er sagt, weißt du, dass nicht nur der Name Hiskia darauf steht? Ich habe meiner Mutter in Holland dieses Siegel gezeigt und habe es für sie übersetzt, ja. Er kann Hebräisch. Und dann plötzlich sagt er, was? Ja, Joach. Ja, das steht ja in der Bibel. Und dann hat er in der Bibel, zwei der Könige, nachgeschaut. Es ist ihm entgangen. Hier ist ein Name, einfach, ja, dieser Name. Ja, hier habe ich sein Siegel. Das ist übrigens ein sehr schönes Siegel. Ist nur so groß wie mein großer Daumennägel. Siegelabdruck von einem Diener von Hiskia. Und dieser Diener, nicht nur der König, wird in der Bibel erwähnt. Ich habe gesagt, du, ruf den Israeli an, der die Sache erforscht hat am Anfang. Ruf ich ihn jetzt an in Tel Aviv, frage ihn, was er dazu meint. Hat ihm schnell eine E-Mail geschickt. Da kam die Antwort zurück von diesem jüdischen Forscher. Gratuliere, ist mir entgangen, tatsächlich. Ich kenne die Heilige Schrift sehr gut, aber das ist mir entgangen. Wir sind ständig am Lernen. Alle Schrift, bis ins letzte Name in diesen Listen, ist von Gott eingegeben. Nützlich. Na, was nützt mir das, dass ich weiß, dass Joach in der Bibel steht und so weiter? Und jetzt fange ich an, diese Stelle zu lesen. Da ging zu ihnen hinaus, der Palastvorsteher Eliakim, wird auch in einem Siegel erwähnt, der Sohn des Hilkia wird auch in einem Siegel erwähnt, Schreiber der Shebna und der Berater Joach, Sohn Asafs. Ja, warum sind sie hinausgegangen? Was ist da abgelaufen? Da fängt alle diese Dinge ganz neu für mich anzuleben. Ja, das sind Menschen wie ich, aber auch mein Dienst und so. Jetzt fange ich an, ein bisschen mehr zu überlegen, nicht nur über Hiskia, sondern auch über seinen Dienern und so. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Rechtweisung, zur Unterweisung und der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig so gerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Vom Anfang bis am Ende. Und stellt man das am Anfang in Frage, dann kann man genauso gut das am Ende in Frage stellen. Es ist ein Gewebe, ein Faden durch den ganzen Stumpf. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Wichtige Grundlage für ein Siegesleben in Jesus Christus. Und Jesus hat gebetet für seine damaligen und auch heutigen Jünger. Das ist unser letzter Text. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Das ist sehr interessant, diese Rücken an Rücken Zusammenstellung von zwei Aussagen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, die Welt hat sie gehasst. Meine Frau und ich haben 2,5 Jahre lang im Nordwestindien in einem hochgelegenen Himalaya-Tal gearbeitet, unter tibetanischen Flüchtlingen, aber auch unter Hindus, Buddhisten, Muslims. Und da war eine sehr tolerante Atmosphäre in jenem Tal damals. Das ist nicht überall in Indien so und vielleicht heute nicht mehr dort. Aber damals war das so, ich bin Hindu, du bist Christ geworden, du bist Muslim, du bist Buddhist, mach nichts, wir glauben alle an etwas. Das ist Hauptsache. Ja? Okay, an Toleranz. Keine Christenverfolgung, selbst wenn einer sich als Hindu zu Christus bekehrte, keine Verfolgung, wurde akzeptiert. Aber es gab etwas, das nicht akzeptiert wurde. Dann kam der blanke Hass auf. Wenn zum Beispiel ein Hindu, der sich zu Jesus Christus bekehrte, durch das Lesen vom Worte Gottes als Beamter nicht mehr bereit war, Bestechungsgelder anzunehmen. Ja, da läuft ja nichts mehr. Das Geschäft muss man mit Geld schmieren und jetzt handelt er nach Gerechtigkeit anstatt nach der Summe. Ja, die ganze Gesellschaft klappt zusammen. Und der, wie der mit seiner Frau umgeht, bald haben wir eine Weibergesellschaft in diesem Tal. Mach so lieb mit dir, ja. Man sieht nur herzliche Blicke in den Augen. Man muss eine Frau wie einen Hund behandeln. Hopp, mach! Und dann spuren sie. Ja, dann kommt der blanke Hass auf. Das kann ich euch sagen. Da gab es Verfolgung. Er hat versucht, ein guter Freund von mir, ein ehemaliger Hindu, umzubringen. Mit seiner ganzen Familie. Warum? Weil er lieb umging mit seiner Frau. Er war kein Schwächling. Er war ein Mann von Autorität, Leiter vom ganzen Dorf. Aber die wollten ihn umbringen. Weil er plötzlich nicht nur das Wort hat, er ist nach das Wort eingegangen. Weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Wer hat Jesus damals verfolgt? Die Römer? Nicht in erster Linie. Die hätten ihn freigelassen. Das waren die Frommen. Die nicht von Jesus Welt war, die pochten auf das Wort. Aber über das Wort hinaus auf viele ihre zusätzlichen Bestimmungen. Und sie haben aus dem Wort etwas gemacht, das gar nicht darin steht. Und es ist ein Armutszeichen für eine Gemeinde, wenn man alte Traditionen, wie ein Christ seine Haare sein muss, wie die christliche Musik sein muss, welche Instrumente man spielt und nicht spielen darf, wie lang die Röcke sein sollen, ob es überhaupt Röcke sind und so weiter. Wenn man mit großen Inbrunst auf alle diese Dinge achtet und geht an das eigentliche Wort Gottes vorbei. Natürlich sagt das Wort Gottes, dass man von vorn und hinten sehen soll, dass Mann Mann ist und Frau Frau, auch in der Länge vom Haar, das ist ganz klar. Alles andere ist ein Niedertrampeln von Gottes schöpfungsmäßiger Ordnung. Es ist ja ganz klar, dass man weder in der Kunst noch in der Musik sich selbst profiliert, sondern es soll wirklich zur Ehre des Herrn. Es ist ja ganz klar. Und es ist ganz klar, dass Musik auch dämonisch inspiriert werden kann. Da sollen wir darauf Acht geben. Aber wenn es einfach ein bisschen ein anderer Stil ist oder ein bisschen eine andere so Richtung, als was man gewohnt ist, und das macht man plötzlich zum Wort Gottes, dann ist man natürlich über das hinausgegangen. Und Jesus sagte die Superfrommen damals, nicht die Heiden, die Superfrommen, dass sie von der Welt seien, aber er nicht. Und er hat manche Superfrommen schockiert, indem er Dinge tat, die man nicht tut. Als guter Jude. Und doch konnten sie keine Sünde an ihnen finden. Er passt nur nicht in ihren Schema. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Es ist das Wort Gottes, das uns verändert. Im ABC des Lebens. Nicht etwas zum Worte Gottes machen, das nur eine christliche oder jüdische Tradition ist. Aber auch nicht abnehmen, wegnehmen vom Wort, was dazu gehört. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir überhaupt dein Wort haben. In der Vergangenheit haben Menschen ihr Leben gegeben, dass dein Wort überhaupt in unsere Sprache übersetzt ist, dass wir es überhaupt haben. Einmal hat ein König dein Wort zerrissen, das ganze Buch, Jeremia, zerschnitten, ins Feuer geschmissen. Und Jeremia ließ sich nicht entmutigen, er nahm eine frische Rolle, gab das seinem Schreiber. Und er schrieb Wort für Wort exakt, was in der ersten Rolle stand. Und noch hinzu das Gericht über den König. Ich staune. Ich bringe es nicht fertig, exakt Wort zu Wort ein ganzes Buch wiederzugeben. Dein Heiliger Geist hat Wort für Wort exakt dasselbe weitergegeben. Ich danke dir für den Mut von Jeremia, von seinem Schreiber Baruch. Im Angesicht dieses Königs haben sie den Mut, zu deinem Wort zu stehen. Und wir haben dein Wort. Lass uns nicht diese Erbe von Baruch und Jeremia, von allen, die vorangegangen sind, die dafür ihr Leben gegeben haben, dass wir überhaupt in Deutsch die Bibel haben, dass wir nicht diese kostbare Erbe jetzt unter den Füßen zertrampeln und lässig damit umgehen. Wirk du weiter in unserem Herzen, in Liebe und in Wahrheit. Dies bitte ich im Namen Jesus. Amen.